Wir haben damals auch versucht, seniorige Leute einzustellen, die schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre in der Branche sind. Als wir denen im Vorstellungsgespräch gesagt haben, hey, wir arbeiten hier auf klaren KPIs. Wir sagen unseren Kunden, für Preis XY bringen wir euch so und so häufig in die Medien. Da haben viele PR-Leute dankend abgelehnt und gesagt, nee, das machen wir nicht. Das geht doch gar nicht. Und wenn mir jemand sagt, das geht nicht, also da stellen sich ja mir die Nackenhaare auf. Das kann ich nicht hören. Und deswegen haben wir angefangen mit jungen Leuten, die offen waren für unsere Methode und die gesagt haben, okay, let's try it out.
What's Next Agencies? Der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Notz.
Heute spreche ich mit Maximilian Ziche, dem Gründer und CEO der PR-Agentur GetPress. Und zwar sieht er eine große Renaissance der PR am Horizont aufziehen. Nicht zuletzt, weil wir heute nicht mehr über Google suchen, sondern über ChatGPT und Claude und Co. Und da kommt das Thema glaubwürdige Quellen natürlich wieder in den Fokus. Für Marken unfassbar wichtig. Wir lernen ein bisschen, wie sie sich aufstellen müssen und was man vielleicht auch ein Stück weit von der Startup-Mentalität in unserer Agenturbranche mitnehmen kann. Viel Spaß. Lieber Max, ich freue mich riesig, dass du da bist und dass wir mal einen Blick in die PR-Welt gemeinsam werfen.
Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
Dein Background ist gar keine klassische Agenturkarriere und irgendwann hast du gesagt, so, genug von der Agenturmühle, jetzt mache ich mich selbstständig. Sondern du bist ja selbst in der Startup-Welt auch sehr stark geprägt worden. Erzählen wir vielleicht ganz kurz so zum gemeinsamen Warm-up. Was war dein persönlicher Weg und wann hast du entschieden, es muss jetzt unbedingt eine PR-Agentur werden?
Ich wollte eigentlich mal Journalist werden. Ich hatte gar nicht vor zu gründen. Ich bin so ein LehrerInnenkind. Mama Kunstlehrerin, Papa Konrektor gewesen. Ich wollte unbedingt Journalist werden, habe aber während meines Studiums schon irgendwie gemerkt, dass so die Perspektive ist wahrscheinlich nicht die beste. Und bin dann, wie das in Berlin dann so war, irgendwie in der Startup-Welt gelandet. In einem sehr großen Startup. Und auf der anderen Seite des Schreibtischs eigentlich in der PR. Und sehr nah dran an den Gründern damals. Die haben das, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 2016, dann für viel Geld an ProSiebenSat.1 verkauft.
Was war das für ein Startup?
Die gibt es immer noch, sind immer noch sehr groß. Around Home heißen die. Die hießen damals Käuferportal. Und die haben mir so geholfen, so beratungsintensive Produkte oder Anbieter für Produkte zu finden. Ein Thema, was total schwer in die Presse zu bekommen war. Ne? Also du hast Anbieter gefunden für eine Garage oder eine Solaranlage oder so ein Carport für dein Zuhause. Ne? Also total unsexy PR-Thema, das musst du erstmal in die Presse bekommen und war eine harte Schule damals. Und in dieser Zeit haben wir dann wahnsinnig viele andere spannende Unternehmen kennengelernt, CEOs kennengelernt, Founder kennengelernt, die alle PR brauchten, die aber von dieser traditionellen PR-Agentur-Welt nicht so richtig angetan waren, vorsichtig ausgedrückt, ne? Weil da clashten, glaube ich, so Kulturen und Arbeitsweisen. Und wir haben damals die Market Opportunity gesehen, ein Modell zu bauen, ein PR-Modell, ein modernes PR-Modell, speziell für diese Kategorie von Unternehmen. Und dann war ich plötzlich Gründer, so ganz unverhofft. Ja. Ich sage wir, weil ich meinen Mitgründer damals kennengelernt habe, bei Käuferportal.
Und wart ihr da beide im Kommunikationsbereich?
Genau, wir haben den beide dann, also er hat den geleitet, ich bin dazugekommen, dann haben wir den gemeinsam geleitet und dann sind wir beide raus und Käuferportal war damals dann auch unser erster Kunde.
Okay, das ist immer schlau, mit einem Startkunden irgendwie direkt loszulegen. Du hast eben ganz schön gesagt, ein modernes PR-Modell, ne? Und dass es eben auch kulturell geclasht hat mit der, eher klassischen PR-Agentur-Herangehensweise, gerade in diesem Umfeld der Startups und Scale-Up-Unternehmen. Was würdest du sagen, was habt ihr anders gemacht oder was ist bis heute vielleicht auch dein Gefühl oder damals gewesen, was diese Branche oder dieses Kundensegment braucht und wo sie vielleicht auch ganz anders ticken?
Also ich glaube, was wir mit der Muttermilch sozusagen aufgesogen haben in diesem Startup-Bereich, ist so dieses Daten- und KPI-getriebene. Ja, also unsere Gründer damals, es war ein unfassbarer Speed. Und eine unfassbar hohe Erwartungshaltung. Der eine Gründer hat dann danach Enpal gegründet und das in wenigen Jahren von 0 auf 3.000 Leute gebaut. Ja, also über diese Kategorie sprechen wir. Und wir mussten damals auch in der PR einfach wahnsinnig, wir mussten zu jeder Zeit sehr genau reporten, was machen wir da eigentlich und welchen Impact hat das auf das Business. Ja. Und die haben sich auch mit nicht weniger zufrieden gegeben, als Käuferportal dieses wahnsinnig unsexy Thema auf Spiegel Online im Handelsblatt, in der Wirtschaftswoche und in den größten Medien des Landes zu sehen. Mhm. So. Das erste Mal, als ich verstanden habe, dass die Art und Weise, wie wir das bauen und denken, irgendwie anders ist, als andere PR-Leute das machen, war auf einem Treffen von den ganzen PR-Chefs und Chefinnen der ProSiebenSat.1-Companies in Unterföhring. Ne, da haben sich dann einmal im Jahr alle getroffen. Head of PR von Amorelli, Parship, Verivox und eben auch Käuferportal. Und da haben sich alle gegenseitig vorgestellt, was man so macht. Und als die mitbekommen haben, dass wir dieses wahnsinnig unsexy Thema in all diese großen Medien gebracht haben, hat damals eine der PR-Chefinnen von ProSiebenSat.1 gesagt, Leute, ihr müsst das mal in einem Vortrag zeigen. Zeigt das mal, wie ihr das gemacht habt. Und da habe ich zum ersten Mal verstanden, unsere Methode unterscheidet sich von der klassischen Methodik von vielen PR-Leuten da draußen. Davor habe ich das gar nicht verstanden. Ich war ja total, wir waren ja grün hinter den Ohren.
Und sag mal ganz kurz, um so ein bisschen tiefer reinzugehen, was würdest du sagen, sind die wesentlichen Unterschiede oder was ist auch bis heute euer Angang bei diesen Themen? Also du hast es ja eben gesagt, eine hohe Geschwindigkeit, eine sehr hohe Erwartungshaltung, also unter Handelsblatt machen wir es nicht. Und dann aber auch sehr stark Daten- und Performance-getrieben. Ja. Also wie geht ihr diese Art von Projekten an? Weil erstmal klingt das ja gut. Ne? Es sind viele Buzzwords, die ich sehr positiv finde in dem Kontext. Aber wie erreicht man das?
Also wir haben lange überlegt, wie kann man das möglichst gut messbar machen. Wichtig ist für uns immer, dass wir sehr genau verstehen, was ist das Ziel der Companies, mit denen wir arbeiten. Mhm. So. Und die machen aus unterschiedlichen Gründen PR. Und das Allerwichtigste ist natürlich, dass das, was PR erreichen soll, auch tatsächlich erreicht wirkt. So. Das können wir meistens nicht alleine messen. Das müssen wir mit den Companies gemeinsam messen. Beispiel, wir haben eine große Firma, die hat schon eine Series A von 50 Millionen eingesammelt und die Series B soll aber 200 Millionen bringen. Und dafür brauchen sie einige der größten Venture Capital Firmen der Welt an Bord. Ja. Und das kann ein legitimes PR-Ziel sein, das beispielsweise zu erreichen. Das kann man ganz gut messen. Ja? Mhm. Was passiert nach einer Platzierung bei TechCrunch oder im Forbes Magazine beispielsweise? Wer meldet sich danach? Ne? Oder wenn für andere Companies es tatsächlich wichtig ist, vielleicht auch einfach Leads zu generieren über PR. Auch das ist näherungsweise messbar. Nie 1:1. Dieses Attributionsproblem hat man immer, aber es ist näherungsweise messbar. Oder ist es wichtig für eine Firma beispielsweise mehr Trust und Vertrauen aufzubauen und sowas lässt sich am Ende in Abschlussquoten oder auch in Conversion Rates im Marketing messen, dann versuchen wir das mit den Firmen zu tun. So, das ist, so, ich sag mal, so die letzte Ebene, um wirklich den Impact aufs Business zu messen. Was sich davor etabliert hat bei uns, ist zu schauen, hey, auf welchen Outcome in den wichtigsten Zielmedien können wir uns eigentlich committen? Und das ist immer eine Hypothese. Ne? Wir sagen, hey, wenn ihr pro Quartal ungefähr 10 bis 15 Mal in den wichtigsten Medien für euch seid, dann ist unsere Hypothese, dass das auf eure Businessziele einzahlen wird. Ja? Woran wir unmittelbar gemessen werden können als PR-Dienstleister ist, kriegen wir das hin, euch 10 bis 15 Mal in den für euch wichtigsten Leitmedien zu platzieren. Und daran haben wir uns von Tag 1 an gemessen lassen und tun es auch bis heute. Und das können wir mittlerweile sehr genau predikten, was wir hinbekommen.
Und würdest du sagen, also ich bin jetzt kein PR-Agentur-Profi, da bist du viel tiefer drin, aber dass die klassischen PR-Agenturen das nicht tun? Ich meine, das ist ja der Dreh- und Angelpunkt, ne? Also du hast nur bezahlt, wenn du leistest und wenn es einigermaßen erfolgreich ist, was du tust. Also wahrscheinlich müssen die ja schon auch sagen, pass auf, das sind die Clippings, die wir sehen in den und den Medien, das erhoffen wir uns davon. Also auch ein Stück weit oder ein Großteil davon ja auch sehr zielgesteuert, also um auch die nötigen Maßnahmen entsprechend planen zu können.
Also wir beobachten den Markt sehr genau. Mhm. Ich verstehe es bis heute ehrlicherweise nicht so richtig. Ich würde sagen, über 80% aller PR-Anbieter in Deutschland 2026 wollen sich nicht richtig committen auf Ergebnisse oder auf eine Anzahl von Ergebnissen. Wollen sie nicht tun. Ein großer Teil rechnet noch Stunden ab und verspricht, in dieser zur Verfügung stehenden Zeit das Bestmögliche zu tun.
Ah, und das heißt, also das ist wahrscheinlich auch ein Teil des etwas moderneren Setups dahinter, dass ihr eben, das wäre jetzt sozusagen nachher eher mein Take in Teil 3 gewesen, aber springen wir ruhig dahin, dass ihr eure Leistungen nicht mehr nur stundenbasiert abrechnet, sondern sehr stark auch von eurer tatsächlichen Leistung abhängig?
Also wir lassen uns nicht erfolgsabhängig bezahlen. Das war ein Gedanke, den wir in der Anfangszeit von GapRest mal hatten, dass man pro Clipping beispielsweise sich bezahlen lässt. Das ist, also als der Unternehmer in mir sagt mir, das wäre aus Kundensicht total toll. Das ist aber wirklich schwer planbar. Ja, das kannst du nicht gut forecasten. Und so kannst du, glaube ich, kein solides Business aufbauen mit 50, 60, 70, 80, 90, 100 Leuten. Das ist relativ schwer. Was wir aber sagen ist, wir können mittlerweile sehr gut predikten, in welcher Paketgröße können wir uns für welchen Kunden auf welche Anzahl von Erscheinungen in Zielmedien committen. Und daran lassen wir uns messen. Und das ist unsere Brand Promise Guarantee, dass wir das auch einhalten. Ja, also im Prinzip hast du als Kunde kein Risiko. So, wir holen das, egal wie lange wir dafür brauchen. Dieses Geschäftsmodell hat für uns ganz viele Vorteile und auch für den Kunden, glaube ich, viele Vorteile. Es gibt natürlich auch einen Trade-off davon. Ja, wenn wir, natürlich kalkulieren wir im Hintergrund mit gewissen Zeiten, weil wir das tracken müssen, wie effizient arbeiten wir. Ne? Und in dem Moment, wo unsere Teams in weniger als der allokierten Zeit unsere Kunden happy machen und alle Ergebnisse erzielen, ist das sehr profitabel. Es kann auch mal Fälle geben, in denen wir länger brauchen, um unsere Kunden wirklich in die entsprechenden Medien zu bekommen. Da wird es vielleicht defizitär.
Tja, du hast dann am Ende wahrscheinlich eine unternehmerische Mischkalkulation, mit der du arbeiten musst. Aber das würde bedeuten, für diese einzelnen Pakete, SML, kalkuliert ihr Festpreise? Oder Modulpreise?
Ja, es ist, es ist modular. Trotzdem schauen wir uns das individuell an. Das hängt sehr stark davon ab, wie hoch ist das PR-Potenzial der Companies, mit denen wir arbeiten und womit arbeiten wir da? Ja, also es gibt Firmen, die werden ja aus den Händen gerissen von Journalistinnen, weil die Themen so toll sind und so einfach und verständlich sind und dem Zeitgeist entsprechen. Ja, es gibt Themen, die hast du auch nach 2 Monaten noch nicht so richtig verstanden.
Drücker, ja, ja, genau.
Die sind vielleicht trotzdem super spannend und wichtig. Das können Themen aus dem Bereich Deep Tech sein, Robotik, ja. Manchmal geht's oder rein irgendwie in so quantenphysikalische Themen. Das musst du einem Journalisten oder einer Journalistin erstmal erklären. Das muss man selber erstmal verstehen und dann möglichst einfach erklärt bekommen. Das sind Themen, die da müssen wir mehr Zeit rein investieren. Und da können wir natürlich nicht die gleiche Anzahl von Erscheinungen zum selben Preis anbieten, wie bei anderen Firmen.
Ja. Das heißt, um nochmal so zu dem Anfang zurückzuspringen, du hast ja auch gesagt, die Eigenschaften, die Startups und Scale-Up-Unternehmen mitbringen, ist eben eine hohe Erwartungshaltung, ist dieses KPI-driven Mindset, das haben wir ja jetzt gerade vertieft. Und das Thema Geschwindigkeit. Und das ist natürlich auch immer eine große Gefahr, wenn man sagt, komm, jetzt wollen wir mal schnell eine richtig gute Story platzieren. Legt mal los, gibt ja diesen alten Spruch, gut Ding will Weile haben. Also wie schafft ihr es, dass ihr eine höhere Geschwindigkeit habt als vielleicht klassische PR-Agenturen? Also wie schafft ihr letztlich auch dieses Spiegelbild zu der Organisation und Arbeitsweise in dieser Art von Kundensegment?
Also ich würde sagen, wir haben eine Journey hinter uns. In der Anfangszeit war das so, dass GetPress ein Startup war und wir haben mit Startups gearbeitet. Mhm. Wir waren schnell, die waren schnell. Ja, die Absprachewege waren kurz. Da saßt du mit einem Gründer in einem Call und du hast dich kurz irgendwie auf eine Strategie verständigt und dann ging's los. Und die wollten auch gar keine 40-seitige Strategie haben und sich das, und weil die gar nicht genau wussten, was ist in 3 Monaten? We don't know. Wir wollen jetzt erstmal mit diesem Narrativ raus.
Also nicht Overthinking und Bürokratie und Schadschlacht.
Ich glaube, das ist ja auch das ist eine große Stärke. Irgendwann wird es vielleicht auch zur Schwäche von Startups, Sachen schnell zu shippen, auf die Straße zu bekommen und dann in so sehr kurzen Iterationsschleifen zu iterieren und zu verbessern. Und dabei natürlich auch viele Fehler zu machen. Und ich würde sagen, dass wir in der Anfangszeit eigentlich genauso gearbeitet und getickt haben wie diese ganzen jungen wilden Startups. Und jetzt sind wir über die Jahre immer größer geworden und mit uns natürlich auch unsere Kunden. Und mittlerweile sind unsere Kunden große Scale-Ups mit vielen hundert oder vielen tausend Leuten. Aber wir gehen natürlich auch schon in den Bereich Mittelstand oder Corporate rein. Und wir merken, da tickt die Welt natürlich anders.
Das ist wahrscheinlich wiederum für euch jetzt der Kulturclash, ne?
Das ist für uns eine Art Kulturclash. Und ich würde sagen, was jetzt gerade stattfindet, ist so eine Annäherung. Ja, also wir gehen einen Schritt auf diese Welt zu und sind natürlich in unserem Profil viel strategischer geworden. Wir nehmen uns jetzt am Anfang viel mehr Zeit, um saubere Strategien zu bauen. Das wird auch verlangt, ja. Sind in viel mehr Abstimmungsschleifen, natürlich auch intern, dann mit unterschiedlichen Departments. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass große Corporates oder Mittelständler, die sich für Gap Press entscheiden, weil sie sagen, hey, this is the new way of PR, und wir lassen uns mal darauf ein. Ich habe auch das Gefühl, dass die ein Stück weit auf uns zukommen. Ja. Und dass wir nicht 3 Monate gemeinsam an der Strategie sitzen, bevor wir loslegen, sondern dass wir an der Strategie sitzen und vielleicht lassen wir uns damit auch 4 bis 6 Wochen Zeit. Und trotzdem legen wir nebenbei schon mal los, weil so ein Quick Win, der einem nicht wehtut und der in das Narrativ passt, was einem wichtig ist, das kriegt man trotzdem schon hin.
Jetzt hast du auch Narrativ gesagt oder auch Quick Wins. Was würdest du sagen, wie hat sich die Arbeit verändert? Weil wann immer ich mal auch auf Projekten mit PR-Kollegen gesprochen habe, dann spürt man schon, ne, dass das dieses Pressemitteilungsversenden-Ding ist völlig tot. Ne? Also die Redaktionen werden geflutet von irgendwelchen Pressemitteilungen, die keiner mehr lesen kann. Ja. Es gibt immer weniger Zeit für Hintergrundgespräche, weil natürlich alle maximale Attention wollen. Wie funktioniert PR heute? Also wie haben sich die Spielregeln verändert? Wie dringe ich überhaupt noch durch mit Geschichten, mit Narrativen? Wie bespiele ich die Kontakte und so weiter? Erzähl mal ein bisschen, das interessiert mich.
Ich würde sagen, was sich verändert hat, sind mehrere Sachen. Einmal kommen, glaube ich, heutzutage viel mehr PRlerInnen auf weniger JournalistInnen. Ja, also ich glaube, dass Redaktionen eher kleiner geworden sind im Laufe der Zeit. Und dass Redakteurinnen einen viel höheren Druck auch verspüren. Ja, gerade in dieser digitalen Welt, in der du dann vielleicht am Tag 5, 6, 7 Artikel raushauen musst, hast du einfach weniger Zeit. Du musst dir vorstellen, wenn du eine Redakteurin beim Handelsblatt bist, kommst du morgens in die Redaktion, öffnest dein Postfach und hast 300 E-Mails in deinem Postfach, wovon dich wahrscheinlich 99% nicht interessieren. Das sind irgendwelche Pressemitteilungen von Firmen, die sagen, es gibt ihr Produkt jetzt auch in einer neuen Farbe. Who cares? Ja. Und ich glaube, was sehr gute PR-Arbeit von weniger guter PR-Arbeit unterscheidet, ist so ein bisschen die Fähigkeit, A, die richtigen Zielmedien und Zieljournalistinnen zu identifizieren. Das sind beim Handelsblatt ja nicht mehr als 1 oder 2 Leute, die in Frage kommen, über deine Firma zu schreiben. Und diesen Zieljournalistinnen eine Idee zu pitchen, die so gut ist, dass die von denen selbst hätte kommen können.
Aber dann schon im Pressemitteilungsversand? Oder ist der
dann
Pitch
nicht im Pressemitteilungsversand? Also das wirklich nur, das machen wir nur in Ausnahmefällen, wenn wirklich was Großes passiert ist, was einer Pressemitteilung würdig ist.
Wo du sagst, das reißen die dir wie heiße Fritten aus den Händen oder so.
Also genau, um vorhin bei dem Funding-Beispiel zu bleiben, wenn du ein AI-Scale-Up bist und jetzt irgendwie 150 Mio Series B gemacht hast, klar, das interessiert das Handelsblatt. Aber in den allermeisten Fällen ist das ja nicht so. Das heißt, was viel zielführender ist, ist das persönliche Gespräch. Das kann das Telefonat sein und es kann manchmal nur ein ganz kurzer Call sein. 1 Minute oder 2 Minuten und der Journalistin wird ein Thema gepitcht, von dem sie sofort versteht, okay, got it. Das ist genau mein Thema. Ich gehe damit jetzt in die Redaktionskonferenz.
Und jetzt mal ganz platt gefragt, oder gehen ihr als Telefon? Ja. Also telefoniert ihr noch und es nimmt jemand ab, wenn ihr die anruft?
Ja.
Weil also meine Erfahrung ist, es wird immer weniger telefoniert und gerade wenn man die Nummern nicht kennt, geht man gar nicht mehr ran, lässt die Mailbox raten und. Also es wird immer schwieriger.
Genau, also es ist sehr unterschiedlich. Und das wissen wir natürlich jetzt auch nach vielen Jahren. Es gibt Journos, die telefonieren gerne. Andere werden lieber per E-Mail kontaktiert oder mittlerweile auch per LinkedIn oder X. Also es gibt unterschiedliche Wege. Das ist natürlich unserem Mode am Ende, wenn man so will, diese Datenpunkte zu haben und das zu wissen. Mhm. Aber man muss sich die auch immer wieder neu aufbauen. Es gibt hohe Fluktuationen in Redaktionen und es hilft dann im Zweifel auch einfach mal zu fragen, hey, wie möchtest du am liebsten kontaktiert werden? Aber da sind wir wieder bei der Qualität. Ich glaube, dass viele PR-Agenturen, aber auch viele PR-Departments und Companies so ein bisschen unterschätzen, was es mit deiner Reputation macht, wenn du keine gute Pressearbeit machst. Weil wenn eine Journalistin merkt, hey, ich bekomme von dieser Adresse, bekomme ich nur Spam. Das ist nur Müll. Naja, dann entweder
sortiert sie die
schon mal hinten ein. Oder blockiert den Absender und das geht gar nichts mehr durch. Der Unterschied ist, glaube ich, dass unser Ansatz dazu führt, dass Redaktionen verstehen, wenn etwas von der Press kommt, dann hat das Hand und Fuß und dann ist es oft eine gute Geschichte. Und das wiederum ist auch der Grund, warum so viele Journalistinnen auch bei uns mit im Podcast sitzen oder uns in unseren Webinaren besuchen. Das würden die nicht tun, wenn sie das Gefühl hätten, Gap Press geht nur auf den Zünder.
Mhm. Ja. Was würdest du denn sagen, macht eine gute Geschichte aus? Also was sind so wesentliche Merkmale, wo du auch feststellst, mit dieser Art von Geschichten, von Pitches kommen wir einfach gut durch die Tür?
Das ist wahnsinnig schwer zu verallgemeinern, weil es gibt ja unterschiedliche journalistische Formate und der Zauber liegt ja darin, jeder Journalistin genau dieses Format zu pitchen, in dem sie ohnehin immer schreibt. So, das heißt, das können ja unterschiedliche Sachen sein. Das können Unternehmensporträts sein im Handelsblatt, das können Ratgeberartikel sein auf Focus Online, das kann eine Interviewreihe sein in der Zeit. Oder das kann ein Gastbeitrag sein, ja, in einem Fachmagazin. Also wichtig ist immer, auf ein konkretes Format hin zu pitchen. Das ist auch etwas, was wir, so eine der ersten Sachen, die unsere Leute, die frisch bei uns anfangen, aufsaugen müssen. Ja, wenn man in so einen luftleeren Raum reinpitcht und die Redaktion sich überlegen müssen, okay, was machen wir damit jetzt? Ja, dann ist die Chance nicht so groß. Und dann gibt's natürlich so ein paar universelle Prinzipien, die immer ganz gut funktionieren. Und da kann man sich jetzt, also das sind so Geschichten, aber das wisst ihr ja auch in der Kreativbranche, die funktionieren seit Jahrtausenden. Ja, also gerade so in den Wirtschaftsressorts, es funktioniert immer gut, eine Geschichte zu erzählen von einer deutschen Company, die gegen die großen Player aus China oder USA antritt. Funktioniert gut. Mhm. Ja. Die klassische, so vom Tellerwäscher zum Millionär-Geschichte, es ist halt ein Evergreen. Es funktioniert gut. Geschichten, die irgendwie die auf einen Missstand hindeuten, die so einen blinden Fleck vielleicht beleuchten, funktionieren immer gut. Also das ist jetzt schwer pauschal zu beantworten. Mhm. Wichtig ist immer, das zu verorten. Also es darf nie im luftleeren Raum schwingen und es muss je aktueller und je besser eingebettet in den aktuellen Nachrichtenkontext auch, desto besser.
Und sag mal, wenn wir jetzt so auf das klassische Leistungsportfolio einer PR-Agentur gucken, und es ist ja auch mannigfaltig, also von Reputation, über die wir jetzt gerade ja im Schwerpunkt gesprochen haben, irgendwie bis hin zu CEO-Positionierung, Krisenkommunikation, you name it, oder Bühnenpräsenztraining, also es kann ja alles sein. Wie breit geht eure Palette? Gibt es Sachen, auf die ihr euch fokussiert, von denen ihr gesagt habt, die schließen wir von Anfang an aus, weil sie nicht zu unserer Positionierung passen?
Ja, also ich habe immer gesagt, wir haben eher eine kleine Speisekarte mit ein paar Gerichten drauf, aber die Gerichte sind wahnsinnig gut. Also ich halte nicht so viel von Restaurants, wo ich so eine 20-seitige Speisekarte habe.
Mit Nummern davor.
Genau. Und ich kriege irgendwie das Mango-Curry, aber auch die Pizza, wenn ich will. Das wird in den seltensten Fällen richtig frisch und richtig gut sein. Deswegen war ich immer ein Fan davon, uns zu spezialisieren. Wir machen Pressearbeit und alle Themen, die so sehr artverwandt sind. Ja, also was dazu, natürlicherweise dazu zählt, ist irgendwie mittlerweile auch sowas wie LinkedIn-Kommunikation oder auch Kommunikation auf X, wobei LinkedIn sehr viel relevanter ist. Was schon dazu zählt, ist auch jegliche Form von Content, Interviewtraining, Speaker-Positionierung, ja, ob das jetzt eine CEO-Positionierung ist oder ob man die Company auf eine gewisse Art und Weise positioniert, ist am Ende ein ähnliches Game. Das unterscheidet sich nicht so stark. Und krisenkommunikative Themen, würde ich sagen, bis zu einem Grad, der für uns noch ganz gut handelbar ist. Wenn da eine richtig, richtig schwere Krise reinbrettert, ja, von einem Konzern, der vielleicht auch an der Börse notiert ist, wo es um viel, viel geht, dann empfehlen wir immer spezialisierte Krisenkommunikationsagenturen, die dann auch viel tiefer drin sind. Ja. Aber schon ein sehr starker Fokus auf Pressearbeit, die ja gerade wieder viel wichtiger wird, interessanterweise.
Ja, absolut. Das ist ja eine ganz gute Überleitung, außer du meinst was ganz anderes. Dann musst du es jetzt einmal schnell gleich sagen. Aber das ganze Thema habe ich ja auch kurz im Intro schon mal touchiert, ist ja das Thema AI beziehungsweise Geo. Ne? Also das wären dass man sagt, die Reputation eines Unternehmens wird künftig auch davon abhängen oder davon bestimmt, wie und was über den KI-Modus bei Google oder bei ähnlichen KI-Plattformen dann auch gefunden wird. Und das, was ich immer wieder lese, ist, finde in glaubwürdigen Quellen statt. So, und da sind wir ja sehr schnell wieder, natürlich kann ich sagen, ich finde auf meiner eigenen Website statt, da kann ich aber schreiben, was ich will. Ja. Ist schon auch so, dass es den KI-Modus natürlich positiv beeinflusst, wenn ich ein paar Regeln berücksichtige. Aber vor allem, und das ist ja eine wirklich starke Primärquelle, kommt es darauf an, in welchen Medien ich stattfinde mit meinen Themen. Wie sehr hat dieses ganze Thema KI euer Geschäftsmodell, euer Angebotsmodell, eure Arbeits- und Denkweise beeinflusst?
Total. Also ich rede schon seit einem Jahr von einer Renaissance von PR und wir merken das sehr stark. Auch sehr stark in Anfragen, die uns erreichen. Also wir können uns gerade kaum retten vor Anfragen. Und müssen eher gucken, wie wir gerade neue Mitarbeitende onboarden, um den Demand, den es gerade gibt im Markt, irgendwie abzudecken. Das ist schon ziemlich crazy. Hätte ich nicht gedacht vor 5 Jahren. Obwohl wir seit 2017 wirklich kontinuierlich jedes Jahr wachsen, galt PR ja immer so ein bisschen als sterbende Branche. Jetzt dreht sich das plötzlich um. Ich glaube, ein Grund dafür ist, ich nenne das so den Visibility-Kollaps, so ein Sichtbarkeits-Kollaps, weil die Welt plötzlich anders Informationen findet. Wir haben die letzten 10 Jahre damit verbracht, auf diese hübschen blauen Links zu klicken und zu googeln, wenn wir was gesucht haben. Und plötzlich haben die Menschen nicht mehr so richtig Lust, den ganzen Tag auf diese blauen Links zu klicken, sondern fragen ChatGPT oder Claude oder whatever.
Ich merke es auch bei Google, ne? Also wenn man es eingibt und der KI-Modus ist da, genau, also ich habe überhaupt keinen, also selbst die erste Seite ist mir schon zu viel geworden.
Dieses Zero-Click-Phänomen. Ja. Ne? Und diese KI-Tools schauen sich in ihrer Research im Prinzip an, was wird geschrieben in diesen autoritativen Quellen. Und das ist natürlich ein totaler Boost für PR und deswegen wollen alle plötzlich wieder stattfinden in diesen Quellen. Es gibt, glaube ich, aber noch ein, zwei andere Gründe, warum PR plötzlich wieder so relevant ist. Ich würde kurz...
Unbedingt. Wir haben ja Zeit. Also das ist unser Format, den gestellt, das mit den Inseln, also, auf die wir relevant haben.
Das ist schön. Also ich glaube, Visibilität ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, der ist vielleicht so ein bisschen als Vertrauenskollaps oder Vertrauenskrise zu bezeichnen. Ich glaube, dass die Welt in eine tiefe Vertrauenskrise gestürzt ist. Es gibt Studien dazu, die zeigen, dass wir Menschen global immer weniger Informationsquellen vertrauen. Also das Vertrauen in alle Informationsquellen sinkt. Medien sind immer noch, auch wenn die Berichterstattung das manchmal anders vermuten lässt, mit Abstand die vertrauenswürdigste Quelle, die es da draußen gibt. Auch in Deutschland.
Schließt du da TikTok mit ein?
Ich meine traditionelle
Medien. Ja, ich weiß. Ja. Das war auch eher ein Spaß, weil bei gewissen Zielgruppen denkt man mittlerweile, dass die Hauptinformationsquelle TikTok ist.
Wird auch so sein. Ich glaube, dass meine kleine Schwester mit ihren 18 Jahren, die wird jetzt nicht auf süddeutsche.de gehen. Ja. Aber die wird hoffentlich auf TikTok und Instagram Reels ausgespielt bekommen von der Süddeutschen.
Das wäre der Idealfall.
So, Und ich glaube, ich muss kein Prophet sein, um zu sagen, ich glaube, in so einer Welt der totalen Unsicherheit, in der Menschen immer weniger wissen, hey, was kann ich eigentlich noch glauben und was nicht. In einer Welt von so Infinity Noise, wo 90% aller Dinge, die man sieht, synthetisch sind. In so einer Welt, glaube ich, werden wir einen sehr starken Trend zurückerleben zu verifizierten Quellen. Es gibt da ganz spannende Studien auch zu, zum Beispiel von der Süddeutschen Zeitung. Die hat getestet, die hat so um die 50.000 LeserInnen wurden zwei unterschiedliche Quizze ausgespielt. Ein Quiz war so ein normales Allgemeinwissensquiz und ein anderes Quiz war ein KI-Quiz. Da musstest du unterscheiden, was sind echte Bilder, was sind KI-Bilder. Und Überraschung, die 25.000, die dieses zweite KI-Quiz ausgefüllt haben, sind krachend gescheitert. Sie konnten es nicht unterscheiden. Und interessant an der Studie ist die verhaltensökonomische Folge daraus, weil die Menschen, die gescheitert sind in diesem Quiz, haben danach signifikant seltener ihr Süddeutsche Abo gekündigt und waren signifikant häufiger auf der Seite der Süddeutschen Zeitung. Mhm. Ja, was, glaube ich, ganz gut zeigt, wie die Mechanik funktioniert. In dem Moment, in dem du verstehst, oh, ich weiß nicht mehr, was echt ist und was nicht, zieht es dich zurück zu Quellen, wo du dir zumindest einigermaßen sicher sein kannst, dass das, was du da siehst, Realität ist. Und das wird, glaube ich, ich glaube, dass der Business-Case-Journalismus dadurch in den nächsten Jahren wieder wichtiger werden wird und damit natürlich auch für Firmen.
Das würde aber auch bedeuten, dass möglicherweise die Qualitätsmedien den Abschwung der letzten Jahre stoppen können. Ist das so deine Theorie?
Ich würde das Wort Qualität unterstreichen. Ja, Qualitätsmedien. Das bedeutet nicht, dass sich der Markt nicht weiter brutal konsolidieren wird. Ich glaube, mittelmäßiger Journalismus wird nicht überleben. Qualitätsmedien, ich glaube, dass der Business Case die Qualitätsmedien aber größer werden wird.
Das ist so ein bisschen wie in der Kreativbranche. Mittelmäßige Kampagnen werden auch automatisiert und herausragende Kreativideen werden sozusagen das Spielfeld von Kreativagenturen bleiben.
Das wird wahrscheinlich, das betrifft, hopefully. Ja, das wird aber auch ganz viele Arbeitsplätze, glaube ich, betreffen. Ja. Ich glaube, auch wenn wir über Arbeitsplatzverlust sprechen, wir sprechen nicht über die herausragende kreative Idee haben oder die das herausragende PR-Konzept schreiben können, sondern ich glaube, wir reden immer über Mittelmaß. Und was Ähnliches wird auch im Journalismus passieren. Aber es wird wieder wichtiger sein und es wird wichtiger für Unternehmen sein, dort stattzufinden. Ja, ich glaube, eine dritte Komponente ist noch, es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen. Eine dritte Komponente ist noch, wir betreten jetzt, glaube ich, eine Welt, in der du einen großen Teil aller Produkte, auch digitaler Produkte, mit einem Fingerschnips wirst kopieren können. Ja, also ich kann nicht coden, aber ich sitze am Wochenende aus Spaß da, ich gucke keinen Netflix mehr und code mir irgendwelche Apps oder Software-as-a-Service-Applikationen. Fähige Leute werden Software-as-a-Service-Modelle innerhalb weniger Tage nachbauen können. Und was passiert in einer Welt, in der du dich nicht mehr in deinem Produkt unterscheiden kannst von deinem Wettbewerb? Ich glaube, wer gewinnt, es wird die Marke gewinnen, die die herausragende Brand hat. Das ein herausragendes Marketingkonzept hat, wiedererkennbar ist und die, glaube ich, die Reputation, eine größere Reputation hat und ein größeres Vertrauen genießt als der Wettbewerb. Weil das ist nichts, was du irgendwie in ein paar Tagen nachbauen kannst. Das baust du über Monate und Jahre auf. Und auch dafür spielt Pressearbeit eine wichtige Rolle, aber natürlich auch jede Form von Markenaufbau, Brand, Kreativkonzept.
Hast du schon, ich sag mal, gewisse Tendenzen identifiziert, wie Inhalte aufgebaut, strukturiert, vielleicht auch erzählt werden müssen, damit die KI-Tools sie gerne abgreifen? Also gibt es da irgendwie so ein paar Cheats, die man sich mal schnell notieren kann?
Also ich habe gerade heute wieder gelesen, also ein Cheat ist tatsächlich auch, sich einzukaufen, aktuell.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Also ein Advertorial für 2.000 Euro, in der Wirtschaftswoche beim Handelsblatt.
Wird eher abgegriffen über die KI-Tools?
Wird nicht eher abgegriffen, ja. Aber ein signifikanter prozentualer Anteil, signifikant, ich glaube, ich habe heute irgendwie 3-4% gelesen. was trotzdem signifikant ist, geht auf so gekaufte Artikel zurück.
Was ja krass ist, weil eigentlich würde ich ja den nativen Artikel als viel glaubwürdiger einschätzen, als das, was halt irgendjemand geschrieben hat und dafür dann Geld gezahlt hat, das zu platzieren.
Er wird auch glaubwürdiger gewichtet. Ja. Ich sage nur, es ist gerade noch so ein Cheat, Cheatcode. Ja, wird das in 2 Jahren noch so sein? I don't know. Mhm. Ja. Also, es gibt darauf keine pauschale Antwort, weil, was ich allen, die zuhören und die sich damit mal beschäftigen wollen, mal ans Herz legen würde, ist, sich so ein Tool anzugucken, was diese AI-Visibilität misst. Da gibt es gerade eine Handvoll Anbieter. Also eine Handvoll ist untertrieben. Es gibt Hunderte und Tausende von Anbietern und sehr viel Geld geht in den Markt. Ja. Zum Beispiel aus Berlin, Peak AI heißen die. Eins der schnellst wachsenden AI-Startups, die wir so haben in Europa. Cooler Case. Und die können sich für deine Marke anschauen, wie sichtbar ist sie in AI-Systemen. Und was wir beobachten ist, dass es ist nicht so, dass dieses eine Medium wahnsinnig gut rankt über alle Branchen hinweg. Ja, oder dass dieser eine Journalist hier immer besonders gerne zitiert wird. Das ist sehr unterschiedlich. Ja, es kommt sehr stark auf die Marke an. Also es gibt Branchen, beispielsweise wir betreuen Komoot, also wer gerne wandert oder Fahrrad fährt, der wird die App kennen. Und Komoot funktioniert, was die AI-Visibilität betrifft, total gut in so Fachmedien, also so Wandermedien. Ja, die werden total gerne herangezogen von der KI. In anderen Fällen ist das dann gar nicht so, dass Fachmedien herangezogen werden, sondern eher lokale und regionale Zeitungen.
Gut, das heißt, es funktioniert kontextsensitiv.
Ja. Kontextsensitiv. Und deswegen würde ich auch hier, sind wir wieder beim Thema Daten und KPIs, ich würde reinschauen. Was sagen die Daten? Und wo müssen wir rein? Wo müssen wir platziert werden?
Jetzt nochmal so, also sozusagen in a nutshell betrachtet. Ich würde jetzt sagen, aber ich bin, wie gesagt, nicht PR-Agentur. Was du erzählt hast, das machen eigentlich doch PR-Agenturen auch, oder? Also sich die Daten angucken, gucken, was funktioniert, eine gute Story machen, keine Pressemitteilungsschwämme an die Abteilungen rausschicken, sondern versuchen, die Leute individueller zu erwischen. Also ist es vielleicht dann eher so auch die Arbeitsweise oder wie ihr vorgeht, auch im Zusammenspiel mit dem Kunden, also eine besondere Kundenzentrierung, eine andere Form der Nähe.
Ja. Ja, ich glaube, es ist nie monokausal. Ne? Es ist, glaube ich, multikausal. Ich würde dir schon widersprechen, auch wenn es banal klingt. Es ist nicht so, dass alle PR-Agenturen so arbeiten. Es ist nicht so. Wie gesagt, ein großer Teil committet sich nicht so richtig auf Ziel. Ein großer Teil verwendet viel Zeit damit, immer noch Pressemitteilungen zu schreiben und die an große Verteiler rauszuschicken. Ein großer Teil verbringt zu wenig Zeit damit, mal das Telefon in die Hand zu nehmen oder sich zu treffen mit den Journalistinnen. Ja. Es ist ganz viel Beziehungsarbeit. Und ich sage jetzt etwas, was PR-Leute nicht so gerne hören. Was wir gebaut haben, erinnert entfernt an eine Sales-Organisation.
Ja. Ach, guck mal, die Journalisten machen Sales. Das finde ich ja gut.
Naja, nicht die Journalisten machen
Sales. Nein, Quatsch. Also hier als journalistisch geprägte Mensch.
Ja, schon. Also du musst dir das so vorstellen. Und ich glaube, das passiert nicht in so vielen Agenturen. Ne? Also unsere Leute arbeiten in Kanban-Boards, wo auch unterschiedliche Medien von kalt bis kontaktiert und interessiert und wir haben sie überzeugt bekommen, über uns zu schreiben, durchgeschoben werden. Ne? Das Geheimnis liegt darin, sehr strukturiert diese Projekte zu bearbeiten, sehr genau zu tracken, wann ist man mit welchem Kontakt wie im Austausch gewesen. Da ist wieder Thema Datenbank ein Riesenpunkt. Ja. Systematisch ein Follow-up zu machen, sich nochmal mit denen zu treffen, ja, sofort zu verstehen, wenn ein neuer Journalist irgendwo aufgeploppt ist. Und das ist so, das ist fast ein bisschen wie im Vertrieb. Mhm. Nur, dass man keine Produkte verkauft, sondern eine Geschichte. Mhm.
Hast du das Gefühl mit Blick auf eure Organisationsstruktur, weil das klingt ja nach sehr senioriger Expertise, gerade das Thema Beziehungsmanagement, gerade auch irgendwie das Gefühl, welcher Journalist mit welchem Thema, zu welchem Zeitpunkt, wann fasse ich wieder nach. All das braucht ja Erfahrung, Fingerspitzengefühl, Menschenkenntnis und gleichzeitig auch in der Beratung der Kunden eine sehr gute Intuition. Verändert sich da euer organisatorisches Setup in den Jahren? Also merkt ihr, dass es eben nicht mehr diese typische Pyramide gibt, sondern ist es ein größerer senioriger Mittelbau oder sogar vielleicht sogar oben ein Schwergewicht?
Ja, wir waren in der Anfangszeit von Gepress viel junioriger, als wir es jetzt sind. Das hatte damals vor allem damit zu tun, dass wir wenig PR-Leute überzeugt bekommen haben, so zu arbeiten, wie wir arbeiten. Wir haben damals auch versucht, seniorige Leute einzustellen, die schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre in der Branche sind. Und als wir denen im Vorstellungsgespräch gesagt haben, hey, wir arbeiten hier auf klaren KPIs. Wir sagen unseren Kunden, für Preis XY bringen wir euch so und so häufig in die Medien. Da haben viele PR-Leute dankend abgelehnt und gesagt, nee.
Ach, interessant.
Okay. Das machen wir nicht. Das geht doch gar nicht. Und wenn mir jemand sagt, das geht nicht, also da stellen sich ja mir die Nackenhaare auf. Das kann ich nicht hören. Mhm. Und deswegen haben wir angefangen mit jungen Leuten, die offen waren für unsere Methode und die gesagt haben, okay, let's try it out. Und ich muss schon sagen, ich glaube, über die Jahre hat sich das schon ein Stück weit auch mehr verbreitet in der Branche. Ich glaube, dass Gepress in diesem PR-Markt mittlerweile sehr bekannt ist. Mhm. Es gibt ein paar Agenturen, die haben sich uns, glaube ich, zum Vorbild genommen, fangen auch an, ähnlich zu arbeiten. Und ich glaube, dass die Offenheit von auch seniorigen und erfahrenen Leuten, stärker auf KPIs zu arbeiten, weniger stundenbasiert zu arbeiten, die ist viel, viel größer geworden. Und deswegen gelingt es uns jetzt mittlerweile auch, glaube ich, weil wir eine tolle Brand aufgebaut haben, immer mehr von diesen Leuten zu hiren.
Na, spannende Entwicklung. Ich merke das schon, also in ganz vielen unterschiedlichen Agenturkonstrukten, dass der Trend definitiv dahin geht.
Hat auch was mit KI zu tun, aber
ja, auf jeden Fall. Drauf. Ja, klar. Das wäre nämlich auch sozusagen jetzt doch mal ein Themenbereich gewesen, ein kleiner. Mhm. Die Frage, wie KI eure Arbeit selber beeinflusst. Mhm. Also du hast gesagt, ihr seid journalistisch geprägt, ihr entwickelt starke Geschichten. Gleichzeitig ist immer die Frage, wie viel neue Geschichten, wie viel wirklich Gespür, Intuition, all das, was es für eine gute Geschichte zum richtigen Zeitpunkt mit Momentum braucht. Bekommt ihr das aus KI raus? An welchen Stellen hilft euch die KI in euren internen Prozessen, beschleunigt Dinge, bringt euch zu besseren, wirkungsvolleren Geschichten?
Ich glaube, dass KI in den nächsten 1 bis 2 Jahren 70-80% dessen, was wir tun in der PR, entweder wird automatisieren können oder extrem enhancen können. 70-80%. Das ist massive. Wow.
Ja.
Das ist massive. Und das ist der Grund, warum wir so stark investieren und uns auch so stark transformieren in die Richtung. Sequoia hat das ganz schön beschrieben. Ist sowieso total spannend, was gerade auch in den Staaten passiert. Also ich beobachte den Markt dort sehr genau. Sequoia sagt ja sowas wie, the next trillion-dollar company will be a software company masquerading as a services company. Das heißt, wir haben die letzten 10 Jahre irgendwie Software as a Service Companies erlebt. Jetzt erleben wir, was wir jetzt erleben werden, sind Service as a Software Companies. Mhm. Und wir gehen in eine ähnliche Richtung. Ich glaube, dass ungefähr 70% unserer Arbeit, um jetzt in diesem Sequoia Framework zu bleiben, so Intelligence Work sind. Das sind regelbasierte, musterbasierte, wiederholende Aufgaben. Mhm. Beispiel: zu erkennen, welche relevanten Themen gerade für Kunde X kursieren in den Nachrichten, in aktuellen Studien, in der Gesetzgebung. Ja, das ist alles durch AI monitorbar, wenn man so will. In einem Scale, den Menschen überhaupt nicht monitoren könnten. Zu verstehen, mit welchen Themen sich eine Journalistin beschäftigt den ganzen Tag, in welchen Formaten die schreibt, was die zuletzt geschrieben hat. Ja? Und das übereinander zu legen mit, was wünscht sich eigentlich der Kunde, was ist die Strategie und was ist im letzten Joe Fix besprochen worden. Und es gibt jetzt noch mehr Datenpunkte, ne? Aber diese Datenpunkte übereinander zu legen und dann entlang von unserem Datenset aus Best Practices und was wir über die vielen Jahre jetzt gesammelt haben und daraus zu sagen, guck mal, diese Hook hier, das ist sehr wahrscheinlich, dass das dieser Journalistin jetzt gerade gefällt. Mhm. Das ist ziemlich gut abbildbar durch AI.
Habt ihr da konkrete Tools, die du nennen kannst? Oder wie habt ihr euch dieses Set aufgebaut?
Wir bauen das selbst. Also wir sind bisher eine Kommunikationsagentur gewesen, die jetzt plötzlich Developer eingestellt hat und eine Head of AI eingestellt hat. Was so weird ist, weil das auch nochmal ein ganz anderer Schlag von Mensch ist und wir in eine ganz andere Richtung gehen und damit auch so diesen klassischen, ich vermeide mittlerweile das Wording Agentur.
Mhm. Ja, Company, ne?
Ich versuche eher zu sagen PR Company, weil Agentur für mich sehr stark konnotiert ist mit, wir Menschen tauschen irgendwie Zeit gegen Geld und das ist es einfach nicht mehr. Also wir bauen das selbst, ne? Wir bauen ein eigenes Betriebssystem. Wir nennen das intern das GapPress Orbit. Das steht, damit arbeiten unsere Leute. Das ist komplett customized auf uns und wird von unseren Developern die ganze Zeit weiterentwickelt. Und wir bauen im Hintergrund natürlich, alles ist mittlerweile in Datenbanken bei uns, alles, was wir machen. Und wir bauen Multi-Agenten-Systeme, die so seamless integriert sind in dieses Betriebssystem. Und die immer größere Teile dessen, was wir so in unserem täglichen Doing tun, abbilden können.
Das heißt, ihr habt so ein Layer wie Langdoc obendrauf, der Prozessketten definiert und darunter habt ihr Perplexity, ChatGPT, Claude.
Ja. Nee, du musst dir wirklich vorstellen, wie ist es nicht wie Langdoc, sondern es ist wirklich ein eigenes User-Interface, also wirklich ein eigenes Interface. Mhm. Ein Tool, in dem all unsere Leute arbeiten, ihre Prozesse abbilden, ihre Kunden betreuen, Integration zu Sales, kommt wie ein eigenes SaaS-Tool. Mhm. Und hinter diesem SaaS-Tool stecken dann agentische Systeme, die seamless in diesem Tool arbeiten können und darüber gesteuert werden können, auch über Claude beispielsweise gesteuert werden können und im Hintergrund auf unsere Datenbank zugreifen. Also es ist relativ komplex, was wir da bauen, aber ziemlich cool.
Glaube
ich. Future's bright. Wir können so viel damit machen.
Es wäre aber dann kein Tool, was ihr euren Kunden anbietet über einen Lizenzvertrag, sondern es ist definitiv euer internes Tool, was euch sozusagen in eurer Arbeit enhanced, enabled, euch schneller macht, euch besser macht, treffsicherer.
Genau, es ist unser Tool, was in erster Linie erstmal uns massiv unterstützt und zu 100% customized ist auf das, was wir tun. Das, was wir da bauen, wird aber ein ziemlich mächtiges Tool sein. Ein ziemlich mächtiges PR-Tool sein, aus dem man, glaube ich, auch mit Blick auf die nächsten Jahre einiges machen kann. Was wir genau daraus machen werden, werden wir rausfinden. Aber der Grundstein dafür ist gelegt. Für Kunden wird das im ersten Schritt ganz viele andere Vorteile erstmal haben, ne? Weil wir natürlich jetzt bestimmte Dinge in Dashboards, also was Reporting betrifft, Monitoring betrifft, das wird jetzt ganz anders darstellbar sein. Mit Login-Bereich, in Dashboards, mit denen die irgendwie automatisiert sind und du siehst live und in Echtzeit, was gerade eigentlich passiert. Das wird ziemlich cool sein, was da in den nächsten Monaten kommt.
Du hast ja wahrscheinlich auch, wenn du dir überlegst, welche Story kann hier gut funktionieren, eine sehr viel schnellere Möglichkeit zu verproben, mit welchen Stories sind die anderen Unternehmen in diesem Segment, in der Branche irgendwie gerade eigentlich draußen.
Voll.
Was hat möglicherweise zu wie viel Kontakten? Ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich gar nicht anzapfen, oder? Also, dass man sowas wie ein Clipping vom Wettbewerb dann auch relativ schnell in dem Tool hat. Kann sowas auch schon sein?
Sowas geht auch. Also so PR-Monitoring-Tools, die überwachen natürlich auch den Wettbewerb für dich mit.
Ja. Und das ist wahrscheinlich auch was, ne? Das kann man entweder an Dienstleister auslagern oder ihr habt es jetzt über die jeweiligen Schnittstellen auch ein Stück weit automatisiert in dem Tool verfügbar, oder?
Genau. Ja. Genau. Also das betrifft so ganz viele Unterdisziplinen von PR, gerade was so Monitoring betrifft. Und jetzt sind wir beim Thema AI Visibility. Also das ist natürlich auch ein wichtiger Reporting-Teil der Zukunft sein. Ja, wird GetPress jetzt ein eigenes AI Visibility Monitoring Tool bauen? Sehr wahrscheinlich nein. Wenn es Companies gibt, in die gerade irgendwie, weiß ich nicht, 50, 60, 70 Millionen fließen, das macht keinen Sinn.
Gell? Genau, und es bleibt ja auch dieses Service-Thema, was du ja eben auch betont hast, aber eben befähigt durch die Tools, um schneller und wirkungsvoller
zu sein. Genau, also in bestimmten Bereichen werden wir uns Sachen hinzuziehen über Schnittstellen und in Bereichen, in denen wir wissen, wir sind die Besten darin, sitzen wir einfach auf Daten, die so wertvoll sind, daraus was richtig Starkes für ein PR beizubauen.
Magst du vielleicht zum Abschluss nochmal ein bisschen, haben wir es ja jetzt über AI schon angerissen und die Veränderung eurer Prozesse und Angebote und Arbeitsweisen. Was würdest du sagen, ist so, ich sag mal, die größte unternehmerische Herausforderung gerade, die du und dein Co-Founder bei GetPress vor der Brust haben?
Ich glaube, dass wir alle unterschätzen, was vor uns liegt in den nächsten 2 bis 3 Jahren, weil wir Menschen uns exponentielles Wachstum nicht vorstellen können. Ich finde dieses Beispiel so schön mit diesem Blatt Papier, was man faltet. Ja, wenn man so ein Blatt Papier nimmt, so ein DIN A4-Papier und das 42 Mal faltet, ist das so dick wie von hier zum Mond. Wir können uns das nicht vorstellen. Mhm. Und die AI-Entwicklung liegt auf einer Exponentialkurve. Und deswegen ist es unvorhersehbar zu sagen, was in 2 bis 3 Jahren passiert. Und ich glaube, als Unternehmer, ich stelle mir das immer so vor, wir sitzen irgendwie mit unserem Team in so einem Boot, ja, und versuchen natürlich vorauszusehen, hey, was liegt vor uns? Und vor der ganzen Welt, vor jeder Unternehmerin, vor dir, vor mir, da liegt dichter Nebel vor uns. Und zwar nicht irgendwie 10 Jahre vor uns, sondern 12 Monate vor uns. Wir wissen es nicht. Und da rein zu navigieren und jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, das ist, glaube ich, eine Riesen-Challenge. Aber eine unfassbar geile Challenge. Also ich habe so sehr Lust darauf und beschäftige mich jetzt auch zum Großteil meiner Zeit eigentlich nicht damit, was jetzt gerade ist, sondern was ist in 12 Monaten, was ist in 18 Monaten. So, und auf diesem Weg kann man, glaube ich, sehr viele Dinge sehr richtig tun und man kann sehr viele Dinge sehr falsch tun.
Ja, absolut, hast du recht. Und was ja bleibt, ist, du hast das vorhin so schön formuliert, ne? Die Renaissance der PR, also das zumindest hoffentlich über die nächsten 12 Monate hinaus an Gültigkeit behält. Das heißt, ein spannendes Umfeld, in dem ihr agiert und wünsche euch viel Erfolg dabei.
Vielen Dank.
Vielen lieben Dank für das gute Gespräch.
Hat mich sehr gefreut.